Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Deutschland ist Fußballland. Nicht nur in Stadien und vor dem Fernseher, sondern auch, wenn es um Computerspiele geht. In der Liste der meistverkauften Computerspiele 2022, die der Branchenverband Game neulich veröffentlicht hat, steht ganz oben EA Sports FIFA 23.
FIFA ist eine etablierte Spielereihe, die jedes Jahr in einer neuen Version erscheint. Man kann darin nicht nur Fußball spielen, sondern das auch noch mit SpielerInnen tun, die digitale Kopien realer Stars sind und mit denen man sich seine Traummannschaft zusammenstellen kann.
FIFA macht aber nicht nur wegen seiner Beliebtheit Schlagzeilen, sondern immer wieder wird die Frage gestellt, ist das Spiel vielleicht auch Glücksspiel? Ein Gericht in Österreich hat das jetzt bestätigt und auch wenn sich der Fall noch durch viele Instanzen ziehen dürfte, erhält die Diskussion um die Glücksspielmechaniken in Videospielen neuen Schwung.
Denn um es zu präzisieren, man kann sich seine Traummannschaft nicht einfach so zusammenstellen, man muss im Spiel sogenannte Kartenpacks öffnen, die zufällige Spielerfiguren enthalten und man kann diese Kartenpacks auch kaufen. Wie das genau funktioniert und was das mit den SpielerInnen macht, erklärt Benedikt Wenk.
Kartenpacks öffnen gehört offenbar zu den aufregendsten Dingen, die man im Spiel FIFA machen kann.
Ikone! Ja! Ja! Ronaldo! Scheiße! Was? 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 Was ist los? Was ist los? Ja!
YouTuber und Streamer kaufen teilweise für Tausende von Euro Kartenpacks in FIFA und reagieren dann auf das, was dabei herauskommt. Das Ganze basiert auf dem Spielmodus FIFA Ultimate Team.
Ultimate Team ist ein Modus im Spiel FIFA, bei dem man seine Traummannschaft zusammenstellen kann. Wenn ich also jetzt nicht mit Bayern München oder Dortmund spielen will, kann ich in diesem Modus wirklich von jeder Mannschaft, von jedem Spieler mir eine Wunschelf zusammenstellen und mit der dann antreten.
So erklärt FIFA-Kommentator Conny Winkler den Modus. Die Fußballer bekommt man durch Karten, die man freispielen oder handeln kann. Man kann Kartenpacks aber auch mit echtem Geld kaufen, pro Pack für 50 Cent bis 25 Euro. Welche Karten genau drin sind, das weiß man vorher nicht. Es gibt nur eine Wahrscheinlichkeit für die Qualität der Inhalte. Diese Mechanik nennt sich im Gaming-Jargon auch Lootbox. Und natürlich sind die Spielerkarten, wie im echten Fußball, unterschiedlich gut. Ganz vorne sind aktuelle und ehemalige Stars wie Pelé, Lionel Messi, Robert Lewandowski oder Ronaldo. Der Moment, wenn ein besonders wertvoller Spieler gezogen wird, wird auch im Spiel entsprechend präsentiert. Die Spielfigur tanzt auf einer Bühne, es gibt Feuerwerk und Konfetti, eine visuelle Belohnung für den Glücksgriff. So kaufen sich die Spielenden nicht nur optisch die Lieblingsspieler, sondern auch einen Vorteil im Spiel. Das wird auch Pay-to-Win genannt, erklärt FIFA-Kommentator Winkler.
Man muss durchaus entweder Spielzeit investieren und sehr, sehr viel spielen, um überhaupt die guten Spieler zu bekommen, oder man nimmt eben Echtgeld in die Hand und das kann sehr schnell in die Tausende gehen.
Für den Spielehersteller EA sind die Ultimate Team-Modi in Sportsimulationen deshalb auch die Cash-Cow. EA machte damit 2021 etwa ein Drittel seines gesamten Umsatzes. Rechtlich befinden sich diese Kartenpacks und Lootbox-Mechaniken in einer Grauzone. Ein Argument, weil man ja immer etwas aus einer Lootbox bekommt, ist das Ganze eher mit Panini-Bildern oder Überraschungseiern zu vergleichen als mit echtem Glücksspiel. Das heißt aber nicht, dass Lootboxen in Deutschland ganz konsequenzlos in Spiele eingebaut werden können. Aufgrund einer Neufassung des Jugendschutzgesetzes prüft die USK seit diesem Jahr neue Spiele, auch im Hinblick auf Ingame-Käufe wie Lootboxen und Mikrotransaktionen. Das europäische Ausland geht teilweise einen anderen Weg. Belgien hat die Lootboxen komplett verboten. In Österreich hat ein Gericht in erster Instanz entschieden, dass es sich bei den FIFA-Kartenpacks um illegales Glücksspiel handelt. Alle SpielerInnen sollen das Geld dafür zurückbekommen. Eine ähnliche Entscheidung in den Niederlanden wurde in höherer Instanz wieder aufgehoben. In der EU bleibt die rechtliche Situation von Lootboxen also weiter unklar.
Nicht so in Belgien. Das dortige Verbraucherschutzgesetz, das randomisierte Gewinnmechaniken, so heißt der Begriff, verbietet, hat dazu geführt, dass es dort keine Lootboxen in FIFA mehr gibt.
Würden der Gesetzgeber oder Gerichte hier in Deutschland ähnlich entscheiden, hätte das weitreichende Konsequenzen. Glücksspiel unterliegt besonderen Jugendschutz- und Lizenzanforderungen und würde für Spielehersteller und Vertriebsplattformen eine ganz große Umstellung bedeuten.
Aber wie ist es nun genau zu bewerten? Sind Lootboxen Glücksspiel oder lediglich eine harmlose, spannende Sammelmechanik? Darüber haben wir mit Max Tretter gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für systematische Theologie und Ethik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und arbeitet zu Ethik in Videospielen.
Und als erstes wollten wir von ihm wissen, ist es richtig, Lootboxen mit Glücksspiel gleichzusetzen?
Ich glaube, man könnte die Frage von zwei Richtungen her beantworten. Die erste Richtung ist die, dass man fragt, wie wirken denn Lootboxen auf diejenigen, die sie kaufen, auf die Spielerinnen? Und da kann man schon sehen, dass das Kaufen und Öffnen von Lootboxen bei den Spielerinnen eine relativ ähnliche Effekte vorruft, wie man sie auch beim Glücksspiel beobachten kann. Also man kann irgendwie enorme Emotionsschwankungen beobachten bei den Lootbox-Käuferinnen, die irgendwie von starken Hochs bis zu extremen Downs reichen. Aber dann kann man auch irgendwie sehen, dass sich klare Suchttendenzen erkennen lassen. Beispielsweise, dass die Käuferinnen von Lootboxen in irgendwelche Rechtfertigungsdynamiken reinverfallen gegenüber sich selbst und anderen und sagen, hey, nur noch eine Box, irgendwie nur noch die nächsten 2 Euro und dann passt das. Und wenn man diese Wirkungen heranzieht, würde ich sagen, dann kann man Lootboxen tatsächlich als Glücksspiel bezeichnen oder dann sind da auf jeden Fall sehr, sehr starke Ähnlichkeiten vorhanden. Und dann könnte man auf der anderen Seite natürlich auch noch fragen, aktuell behandeln wir Lootboxen in Deutschland ja nicht als Glücksspiel. In anderen Ländern werden sie aber doch als solches eingestuft. Und da kann man jetzt fragen, warum es in Deutschland denn nicht so ist.
Aber kurz zwischengefragt, welches ist denn der Aspekt des Glücksspiels daran, dass man nicht weiß, was in den Boxen drin ist?
Also da kommen zwei Aspekte zusammen, würde ich sagen. Das eine ist, dass man tatsächlich echtes Geld dafür ausgibt, um eine, man könnte jetzt sagen, Gewinnchance zu erkaufen. Also der Einsatz von echtem Geld. Und das andere ist dieses Zufallselement, dass ich nicht weiß, was in den Boxen drin ist und dass ich mir quasi einen random Inhalt, einen zufälligen Charakter, ein zufälliges Item, eine zufällige Karte oder ähnliches erkaufe. Und wo beides zusammentrifft, also einerseits der Einsatz von echtem Geld und das Zufällige, da kann man irgendwie von Glücksspielmechaniken sprechen und das ist das Glücksspielhafte an solchen Lootboxen.
Es gibt ja im Kosmos der Videospiele schon quasi sehr lange das Konzept, ich erledige etwas in dem Spiel und bekomme dann eine zufällige Belohnung, von der ich vorher nicht weiß, was sie sein wird. Der Unterschied zu den Lootboxen, über die wir heute sprechen, ist ja, da wird echtes Geld investiert. Und dieses Phänomen hat die letzten Jahre immer mehr zugenommen. Woran, glauben Sie, liegt das?
Ich glaube, ein großer Punkt an der Stelle ist tatsächlich einfach nur, weil es funktioniert. Es werden viele Lootboxen verkauft und es lässt sich tatsächlich ein enormer Umsatz mit Lootboxen verdienen. Also Lootboxen machen ja mittlerweile irgendwie einen relativ großen Prozentsatz des Gesamtumsatzes der Videospielindustrie aus. Und manche Spielehersteller verdienen tatsächlich einen Großteil ihres Gesamtumsatzes durch Lootboxen, also weniger durch den Verkauf von Videospielen, sondern durch den Verkauf von Lootboxen. Und das ist, glaube ich, ein ganz starker Punkt, der dazu beiträgt, dass sich Lootboxen so prominent etablieren konnten.
Die Entwicklung von großen Spielen wird ja immer teurer. Projekte können weit über 100 Millionen Euro kosten und gleichzeitig bleiben die Standardpreise im Handel seit sehr langer Zeit relativ stabil oder sind gerade mal 10 Euro teurer geworden. Ist es aus Sicht der Spieleindustrie nicht zwangsläufig so, dass zusätzliche Monetarisierungselemente in diesen Spielen benötigt werden?
Ich glaube, da müssen wir am Anfang so ein bisschen sortieren, weil ich glaube, eine Games-Sparte, in der Lootboxen tatsächlich sehr präsent sind und wo sie einen hohen Umsatz generieren, das sind Mobile Games, also Spiele für Smartphones und Tablets. Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube, da kann mir keiner erklären, dass diese Spiele so unglaublich teuer sind in der Entwicklung, dass man dort Glücksspieldynamiken einführen muss, um die zu generieren. Aber wenn wir jetzt beispielsweise auf den größeren Markt von AAA-Spielen schauen, also Spiele, die tatsächlich unglaublich teuer sind und irgendwie hohe Millionenbeiträge in der Entwicklung kosten, natürlich besteht da ein starker Drang der Entwickler dazu oder ein berechtigtes Anliegen, die Kosten auch irgendwie wieder reinzuholen. Aber zu sagen, dass man das jetzt zwangsläufig mit Lootboxen und solchen Glücksspielelementen machen muss, ich glaube, das ist ein bisschen eindimensional gedacht und ein bisschen unterkomplex.
Aber was könnte denn als alternatives Modell dann dienen?
Ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang mal einzuführen, dass ja nicht nur die Entwicklungskosten für Videospiele wachsen, sondern dass auch der Absatzmarkt unglaublich wächst. Also Jahr für Jahr spielen mehr Leute Videospiele und werden mehr Videospiele verkauft. Das heißt, hier gibt es irgendwie eine gewisse Proportionalität zueinander, wo man auch sagen kann, hey, größerer Absatzmarkt, allein dadurch kommt schon mehr Geld rein. Die zweite Alternative zu sowas wie Lootboxen wäre natürlich, dass man transparente Ingame-Käufe ermöglicht. Das heißt, dass ich, wenn ich, sagen wir, ich spiele jetzt FIFA und möchte einen bestimmten Spieler für mein Team haben, dass ich den Spieler direkt kaufen kann und zwar über einen festgelegten Preis. Und dass ich nicht dazu gezwungen bin, von vornherein Lootboxen mit zufälligem Inhalt zu kaufen und die so lange zu kaufen, bis dann letztendlich auch der Spieler drin ist, den ich haben möchte, aber dabei auch ganz viel unerwünschten Beifang mir einkaufe.
Ich höre Ihre Skepsis und Sie forschen ja zu Ethikfragen. Was meinen Sie, sollten Glücksspielelemente in Videospielen erlaubt sein oder verboten werden?
Ich glaube, um die Frage wirklich beantworten zu können, kann ich erstmal ein ethisches Loblied auf Videospiele singen. Ich halte Videospiele nämlich tatsächlich für ein wichtiges Kulturgut und glaube, dass Videospiele ein großes pädagogisches und auch ethisches Potenzial haben. Also beim Spielen können wir beispielsweise irgendwie mechanische und kognitive Fähigkeiten trainieren. Wir können, wenn wir mit anderen spielen, soziale und Sprachskills lernen. Aber wir können auch bestimmte Tugenden einüben, sowas wie Ausdauer, Beharrlichkeit und Fairness. Einen gewissen Kampfgeist oder auch einfach das Hinnehmen von Niederlagen, das Wiederaufstehen und das Weitermachen. Und ich glaube, dass wo wir jetzt anfangen, Lootboxen oder Glücksspielmechaniken in Videospiele zu implementieren, das heißt, wo ich mir irgendwie den Sieg durch das Investment von Geld freikaufen kann oder wo ich mir mächtige Avatare kaufen kann, um dann besser zu sein als meine Mitspieler, da machen wir dieses Potenzial ein bisschen kaputt, weil solche Lootboxen stehen meiner Meinung nach den Tugenden wie Ausdauer, Kampfgeist, Fairness, die durch Videospiele geschult werden können, diametral entgegen und propagieren eher sowas wie eine Cheater-Mentalität, könnte man jetzt im Game-Slang sagen. Um es irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen, glaube ich, dass wenn wir Lootboxes in Videospielen erlauben, dass wir dadurch nicht nur eine gefährliche Dynamik in Videospielen einfügen, also was Glücksspiel und Sucht und Ähnliches angeht, sondern dass wir uns auch die ganzen positiven Potenziale kaputt machen, die in Videospielen drinstecken. Und dafür, würde ich sagen, sind Videospiele am Ende tatsächlich ein bisschen zu schade.
Ist aber ein feiner Unterschied zwischen Lootboxen sollten verpönt sein und Lootboxen sollten gesetzlich verboten werden. Vielleicht nochmal der zweite Teil. Sollten Lootboxen gesetzlich verboten werden?
Okay, ich glaube, es wäre wichtig, sie als das anzuerkennen, was sie sind, nämlich als Glücksspiel und dann entsprechend für besonders gefährdete Personengruppen, also für minderjährige Kinder, die Videospiele spielen, für sie verboten werden, ja.
Lootboxen sozusagen, also es gibt schon eine Weile, aber der bewusste Umgang damit ist noch nicht so trainiert. Für wie möglich halten Sie eine Einstellungsänderung bei den Spielenden? Einerseits beobachte ich im privaten Umfeld, dass Menschen sowas dann ganz aktiv nicht spielen. Andererseits gibt es so Geschichten wie das Rollenspiel Shadow of Mordor, wo 2018 aufgrund von Protesten die Lootbox-Mechanik entfernt wurde. Glauben Sie, dass bei den Spielenden selbst genug Reflexion und Druck entstehen kann, dass eben vielleicht das Verpönen von Lootboxen tatsächlich dann etwas wird, was passiert?
Sie haben jetzt gerade Shadow of Mordor angesprochen. Ähnliches konnte man 2017 bei Star Wars Battlefront 2 beobachten, wo es einen gewissen Aufruhr, einen Shitstorm und auch tatsächlich Boykottaufrufe aus der Gaming-Community gab, weil dieses Spiel eben so massiv auf Lootbox-Dynamiken gesetzt hat, dass die Spielerinnen gesagt haben, hey, das wollen wir nicht mehr mit uns machen lassen. Und dadurch den Spielehersteller tatsächlich auch so in seine Grenzen gewiesen hat, dass diese Dynamiken dann erst herausgenommen und dann wieder implementiert, aber stark zurückgefahren wurden. An so Beispielen wie Star Wars Battlefront 2 kann man ja schon beobachten, dass die Gaming-Community und die Spieler eine gewisse Macht haben, die Spielehersteller hier in ihre Schranken zu weisen und zu sagen, was geht, was erwünscht ist und was auch nicht. Und dass dadurch quasi so unerwünschte Mechaniken wie Lootboxes tatsächlich verpönt und aus Spielen zumindest zurückgenommen werden.
Lootboxen sind Glücksspiele und sollten sowohl vom Gesetzgeber als auch von den Spielenden als solche behandelt werden, sagt Max Tretter, der zu Ethik in Spielen forscht. Wir danken für das Gespräch.
Eine kleine Korrektur noch. Ich habe fälschlicherweise von Shadows of Mordor gesprochen. Beim konkreten Fall handelt es sich aber um das Nachfolgerspiel Shadows of War.